Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Januar 1920, von der Ost- bis zur Westküste der Vereinigten Staaten, war der Alkoholkonsum durch die Prohibition weitgehend eingeschränkt. Hochprozentiges durfte nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Doch was als Maßnahme zum Wohl der Gesundheit geplant war, entwickelte sich zu einer der größten Herausforderungen in der US-amerikanischen Geschichte. Rund um das Thema Alkohol entbrannte ein regelrechter Kulturkampf. Religiöse und politische Fronten brachen auf. Alfred Schmitz erinnert an die Prohibition in den USA, die am 5. Dezember 1933, vor fast genau 90 Jahren, zu Ende ging.
Es ist der 5. Dezember 1933. Nach 13 Jahren darf in den USA wieder uneingeschränkt hochprozentiger Alkohol konsumiert werden. Die Anhänger der Abstinenzbewegung sehen sich als Verlierer in einer Auseinandersetzung, die fast so alt ist wie die Vereinigten Staaten selbst. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich der Arzt Benjamin Rush aus Philadelphia dafür eingesetzt, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Dazu Michael Hochgeschwender, Theologe und Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Rush war einer der bekanntesten Aufklärer in Nordamerika, hat immer wieder Studien veröffentlicht, hat auch Zeitungsartikel geschrieben und hat dadurch eine Art Bewegung in den urbanen bürgerlichen Mittelklassen entfaltet, von denen aus dann die sogenannte Temperenzbewegung startete, deren ursprüngliches Ziel es eigentlich gar nicht war, Alkohol zu verbieten, sondern einfach zu sagen, trinkt weniger Leute.
Denn die US-Amerikaner damals trinken so viel Schnaps, dass nicht nur die Gesundheitsschäden zu einem gesellschaftlichen Problem werden. Auch Schlägereien, Messerstechereien und häusliche Gewalt sind an der Tagesordnung. Und da es größtenteils Männer sind, die im Rausch zu brutalen Schlägern werden, ihre Arbeit und ihre Familien vernachlässigen und den Lohn durchbringen, werden besonders die Frauen im Kampf gegen den Alkohol aktiv.
Diese Frauen kamen sehr oft aus einem religiösen Umfeld, nämlich aus einem evangelikalen Umfeld, denen es um aktive Gesellschaftsreform ging, die also vorhatten, eine ideale Gesellschaft zu schaffen, damit Jesus Christus als Herr und Erlöser zurückkommen kann. Und dazu galt es, die Gesellschaft dramatisch zu verändern, was sie automatisch zu Verbündeten dieser moderaten, aufgeklärten Reformer machte. Das heißt, wir haben im 19. Jahrhundert praktisch ein Jahrhundert lang eine liberal-evangelikale Reformkoalition, vor allen Dingen im amerikanischen Nordosten, in den Neuenglandstaaten, wo die Evangelikalen ihre Hochburg hatten.
So wird im Februar 1826 in Boston mit der American Temperance Society die Keimzelle der organisierten Mäßigungskampagne gegründet. Keine 9 Jahre später hat diese Gesellschaft schon 1,5 Millionen Unterstützer, wobei der Frauenanteil in manchen Regionen bis zu 60% beträgt. Bald können die politisch Verantwortlichen die stetig wachsende Mäßigungsbewegung nicht mehr ignorieren. 1851 wird im Ostküstenstaat Maine ein Gesetz verabschiedet, das die Herstellung und den Verkauf von Hochprozentigem komplett verbietet. 12 weitere Bundesstaaten folgen dem Beispiel.
My father is a drunkard. My mother, she is dead.
Initiiert vom christlichen Männerbund der Guttempler wird im September 1869 in Chicago die Prohibition Party gegründet, eine politische Partei, die zu einer starken Kraft im Kampf gegen den Alkohol wird. Einer ihrer führenden Köpfe ist der Philanthrop Garrett Smith. Das außergewöhnlich Fortschrittliche an dieser neuen Partei, sie ist die erste in den USA, in der Frauen als gleichberechtigte Mitglieder aufgenommen werden. Zusätzlich organisieren sich viele Abstinenzlerinnen in der Women's Christian Temperance Union. Zu ihrer Anführerin wird Frances Willard, die neben dem Kampf gegen den übermäßigen Alkoholkonsum auch andere politische Ziele verfolgt.
Frances Willard war christliche Sozialistin aus einem evangelikalen Umfeld, die dann sagt, nein, wir müssen eine gesamtgesellschaftliche sozialistische Reform anstreben, in der es auch um gleiche Rechte für Frauen geht. Und Wahlrecht ist natürlich ganz zentral, aber auch Berufsausübung und Ähnliches. Das aus einem sehr stark christlichen Geist, aber eben auch aus einem sozialistischen Geist.
Neben ihren feministischen Forderungen erklären die Frauen ihren Kampf gegen den Alkoholmissbrauch zum Heiligen Krieg. Sie verbreiten ihre Botschaften auf Flugblättern, auf Plakaten und bei öffentlichen Auftritten. Auch Lieder gegen den Alkoholkonsum gehören bald zum festen Repertoire weiblich besetzter Kirchenchöre, etwa »Lips that touch liquor shall never touch mine«. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird die Anti-Alkohol-Kampagne von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt. Auf Seiten der Unterstützer finden sich auch viele Großindustrielle aus dem Norden der USA, die sich von der Einschränkung Vorteile für die ungetrübte Leistungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer versprechen. Bei den Gegnern der Abstinenzbewegung entstehen zum Teil ungewohnte Allianzen. So sind sich die deutschstämmigen protestantischen und katholischen Einwanderer einig wie sonst nie und verteidigen vehement ihr Recht auf freien Alkoholgenuss.
Die Bischöfe haben immer wieder moderierend eingegriffen und haben gesagt, na ja, ihr solltet schon weniger trinken, vor allem weniger Whisky. Ein katholischer Bischof, Erzbischof Spalding von Baltimore, hat einmal sehr schön gesagt, die beste Temperanzbewegung sei es, Wein zu trinken. Weintrinkende Menschen seien zivilisiert, die würden sich nicht besaufen. Whisky und Schnaps seien von übel, deswegen sollten Katholiken darauf verzichten, Whisky und Schnaps zu trinken. Das ist bei ihren auf wenig Gegenliebe gestoßen.
Aufzuhalten ist die Abstinenzbewegung dennoch nicht. 1915 bestehen bereits in 17 Einzelstaaten Alkoholverbote. Nun ist die bundesweite Ausweitung nur noch eine Frage der Zeit. Kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs wird ein entsprechender Gesetzentwurf vom Kongress verabschiedet. Im Januar 1920 wird dann die Prohibition in allen US-Staaten eingeführt.
I got the blues, I got the blues, I got the alcoholic blues. No more beer, my heart to cheer. Goodbye whiskey, you used to make me frisky. So long highball, so long gin. Oh, tell me when you're coming back again.
Da sich ein großer Teil der Bevölkerung an die strengen Auflagen hält, nimmt die Zahl alkoholbedingter Gewalttaten und Unfälle rapide ab. Auch auf den allgemeinen Gesundheitsstand wirkt sich die Prohibition positiv aus. Trotzdem kippt nach 3 Jahren allgemeiner Abstinenz die Stimmung. Während die konservative, evangelikal orientierte Landbevölkerung im Süden der USA weiter das Alkoholverbot mitträgt, wird in den Großstädten des Nordens reger Schwarzhandel mit hochprozentigem Stoff betrieben, konsumiert in düsteren Kellerkneipen. Alleine in New York soll es weit über 30.000 dieser illegalen Bars geben.
Das führt auch mit dazu, dass in den 1920er Jahren der Stadt-Land-Gegensatz sich noch einmal radikalisiert. Also auf dem Land, vor allem im Süden, ist der Ku Klux Klan sehr stark, der offiziell gegen den Alkohol kämpft, der ein viktorianisches, sehr konservatives Gesellschaftsbild vertritt. Die sind offen antikatholisch, antisemitisch und dem sind diese großen Städte mit den Migranten, die alle Alkohol trinken, ein Dorn im Auge. Großstädte waren der Hort der Sünde und der Unmoral.
Das organisierte Verbrechen, mehrheitlich von europäischen Einwanderern mit katholischen und jüdischen Wurzeln kontrolliert, macht in den großen Städten Millionen Umsätze mit schwarzgebranntem Schnaps. In Chicago beherrscht Al Capone den Markt. In New York teilen sich die italienisch dominierte Cosa Nostra und die jüdische Koscher Nostra das lukrative Geschäft. Oft kommt es zu blutigen Revierkämpfen. Das Land läuft Gefahr, in Chaos und Anarchie zu versinken. Um dem entgegenzusteuern, wird von politisch-liberalen Kreisen gefordert, die Prohibition schleunigst wieder zu beenden.
Everybody seems to talk of prohibition and what they'll drink when everything is dry.
Dem Ku Klux Klan indes spielt die verworrene Situation in die Karten. Der rechtsradikale Geheimbund gewinnt massenhaft Mitglieder dazu und durchdringt die Gesellschaft. Zudem wird der Clan zu einer mächtigen Kraft innerhalb der Anti-Alkohol-Bewegung und zum Sammelbecken von evangelikalen Fundamentalisten, die sich während der Prohibition immer weiter radikalisieren.
Für sie war das eine Glaubensfrage. Und die versteinern dann gewissermaßen in ihrer Haltung zum Alkohol. Von dem Moment an wenden sich auch die Liberalen sehr stark gegen die Evangelikalen. Umgekehrt denken die Evangelikalen, die Liberalen versuchen uns aus unserem Erbe zu verdrängen. Sie versuchen die USA zu einem säkularen Staat zu machen. Das ist nicht mehr der Staat, für den wir gekämpft haben.
Der gesellschaftliche Frieden der gesamten Nation steht auf dem Spiel. Das erkennt auch Franklin D. Roosevelt. Der 1882 geborene Politiker, Mitglied der Demokratischen Partei, ist seit 1929 Gouverneur des Staates New York und gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des nächsten US-Präsidenten. Er entwickelt einen Plan, der die nationale Einheit retten soll.
Roosevelt formt eine neue Koalition innerhalb der Demokratischen Partei, nämlich Liberale, Südstaatenkonservative, Intellektuelle, Juden und Katholiken. Das bedeutet aber, dass man das Thema nationale Prohibition wegräumen muss, weil sonst Südstaatenkonservative, Juden und Katholiken nie im Leben zusammenarbeiten werden. Das war also eine Gratwanderung für ihn. Aber inzwischen hatten so viele erkannt, so kann es nicht weitergehen, dass er dann die notwendigen Mehrheiten hatte, um die Prohibition auch abzuschaffen.
Anfang März 1933 tritt Franklin D. Roosevelt sein Amt als 32. Präsident der Vereinigten Staaten an. 9 Monate später, am 5. Dezember, wird die Prohibition als gescheitertes gesellschaftliches Experiment für beendet erklärt. Sogenannte Dry Counties, trockene Gemeinden, in denen es verboten ist, alkoholhaltige Getränke zu verkaufen, gibt es bis heute in den USA. Die meisten befinden sich im Süden der Staaten, dort, wo evangelikal und baptistisch geprägte Mehrheiten aus religiösen Gründen an einem strikten Alkoholverbot festhalten.
Am 5. Dezember 1933 endete in den USA die Zeit der Prohibition. Alfred Schmitz ging der Frage nach, welche religiösen Interessen das strikte Alkoholverbot einst motivierte.